NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Februar 1970. Der Todestag des britischen Philosophen und Mathematikers Bertrand Russell.
By the death of the third Earl Russell, or Bertrand Russell as he preferred to call himself, at the age of 90, a link with a very distant past is severed. His grandfather, Lord John Russell, the Victorian Prime Minister, visited Napoleon in Elba.
Mit dem Tod des dritten Earl of Russell oder Bertrand Russell, wie er sich lieber nannte, im Alter von 90 Jahren wird ein Bindeglied zur fernen Vergangenheit durchtrennt. Sein Großvater, Lord John Russell, der viktorianische Premierminister, besuchte Napoleon auf Elba.
In his youth he did work of importance in mathematical logic.
In seiner Jugend leistete er bedeutende Arbeit auf dem Gebiet mathematischer Logik. Aber seine exzentrische Haltung während des Ersten Weltkrieges enthüllte einen Mangel an Urteilsvermögen, der zunehmend auch seine Schriften durchsetzte. Trotz aller Wankelmütigkeit durchzog eine anachronistische Folgerichtigkeit sein Leben, ähnlich der jener aristokratischen Rebellen des frühen 19. Jahrhunderts. Er hatte viele Freunde, überlebte aber fast alle. Er war der letzte Überlebende einer versunkenen Epoche.
1962, Bertrand Russell an seinem 90. Geburtstag. Mit unverwechselbarer Stimme zitiert er in der BBC aus dem Nachruf, den er selbst schon ein Vierteljahrhundert zuvor aufgesetzt hatte, im pompösen Stil der Londoner Times. Typisch englischer Humor, aber auch eine traurige Verlorenheit. Der letzte Überlebende einer versunkenen Epoche. Welcher Epoche?
Meint Russell das viktorianische Zeitalter? Jene Klassengesellschaft, in die er 1872 als Aristokrat hineingeboren wurde? Deren puritanischen Moralkodex er bekämpfte, während er ihre Privilegien stillschweigend genoss? Meint er die Ära moderner Naturwissenschaft mit ihren radikal neuen Anschauungen von Raum, Zeit und Materie, die er in populären Büchern über Relativitätstheorie und Atomphysik erklärte? Oder eher jene weiter zurückliegende Epoche der Aufklärung, die glaubte, mit Rationalität, mit naturwissenschaftlichem Denken ließe sich die Welt in ein Paradies verwandeln?
Seit meiner Kindheit widmete ich den wichtigen Teil meines Lebens zwei Zielen, die lange getrennt blieben und erst in den letzten Jahren zu einem Ganzen zusammenfanden. Auf der einen Seite wollte ich herausfinden, ob man irgendetwas wirklich wissen kann. Auf der anderen Seite wollte ich alles nur Mögliche tun, um eine glücklichere Welt zu schaffen.
Gewissheit des Wissens und eine glücklichere Welt. Die Antriebskräfte im Leben des Mathematikerphilosophen.
Bis zum Alter von 38 Jahren richtete ich meine Energie vorwiegend auf die erste Aufgabe. Zweifel zwangen mich, gegen meinen Willen, zur Erkenntnis, dass das meiste sogenannte Wissen fragwürdig war. Ich aber wollte Gewissheit von jener Absolutheit, wie sie die Leute im religiösen Glauben suchen. Und die dachte ich am ehesten in der Mathematik zu finden.
That certainty is more likely to be found in mathematics than elsewhere.
Woher dieser Wunsch nach absoluter Gewissheit, nach Sicherheit? Aus einer Biografie? Wer kann seinen Stammbaum schon bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen? War der nicht Hintergrund genug für solides Selbstvertrauen? Doch Unsicherheit und Einsamkeit prägten Russells früheste Erfahrung.
Mit 2 Jahren verlor Bertrand seine Mutter, eine Frauenrechtlerin, und seine jüngere Schwester. Beide durch Diphtherie. 1,5 Jahre später verlor er auch den Vater. Der hatte für seinen Sohn eine fortschrittliche Erziehung verfügt, doch Bertrands Großmutter ließ das Testament kurzerhand annullieren und zwang den Enkel ins Korsett ihrer ebenso rigiden wie bigotten Puritanermoral.
My childhood was mainly solitary.
Meine Kindheit verbrachte ich weitgehend allein, denn mein einziger Bruder war 7 Jahre älter. Das Alleinsein resultierte in einem gewissen Ernst. Freude hatte ich, noch unbewusst, an Beweisen. Ein typisches Zeichen für einen mathematischen Geist. Älter geworden, traf ich andere, die das Gleiche fühlten.
Für diese mathematischen Geister rangiert die Lust am abstrakten Beweis noch vor dem Leben, wie Russells Kollege und Freund G.H. Hardy demonstriert.
Er sagte einmal zu mir, wenn er beweisen könne, dass ich in den nächsten 5 Minuten sterben würde, wäre er natürlich traurig über den Verlust. Aber das Vergnügen am Beweis würde den Gram mehr als aufwiegen. Er hatte meine volle Sympathie. Ich war nicht im geringsten beleidigt.
Russell liebt an unwiderlegbaren Beweisen nicht nur die intellektuelle Herausforderung. Ihn fasziniert die Idee, zur Wahrheit an sich vorzudringen.
Bis ins 19. Jahrhundert hatten die Mathematiker mehr oder weniger drauflos gedacht und bewiesen und oft genug schlicht falsch. Damit musste Schluss sein. Neben fehlerfreien Beweismethoden brauchte die Mathematik vor allem eine unanfechtbare Basis. Schließlich bauten nicht nur die explodierenden Naturwissenschaften, sondern auch die boomende Industrie und Technik auf dem Fundament der Mathematik. Und Gelehrte in Deutschland und Italien hatten auch schon einen Weg aufgetan.
Sie würden alle Mathematik aus reiner Logik ableiten, angefangen bei den Zahlen, bei 0 und 1. Dann wäre die Mathematik ebenso wahr wie die Logik. Logische Wahrheiten wiederum, davon waren sie überzeugt, könnten sie mit dem Verstand allein aufstellen, ohne andere Hilfsmittel wie Intuition oder die Sinne. Diese Mathematik aus dem Geist allein lockte wie der Heilige Gral. Und Russell folgte ihr wie ein Gralssucher. Sein Gesellenstück, die Principles of Mathematics, beendet der Parsifal der Logik triumphal just zum Ende des Jahrhunderts. Aber, bekennt er in seiner Autobiografie,
merkwürdigerweise bezeichnete das Ende des Jahrhunderts auch das Ende dieser Triumphgefühle. Und von diesem Augenblick an begann ich von Verstandes- und Gefühlsproblemen zugleich bestürmt zu werden, die mich in die düsterste je erlebte Verzweiflung stürzten.
Russell entdeckte nämlich ein Loch in seinem logischen Gebäude, einen logischen Widerspruch. Eine populäre Version geht so.
Ein Barbier soll alle Männer in seiner Stadt rasieren, die sich nicht selbst rasieren. Soweit, so gut. Aber was macht der Barbier mit sich selbst? Der Ärmste steckt in einem unlösbaren Dilemma. Denn gehört er zu denen, die sich nicht selbst rasieren, muss er sich selbst rasieren. Gehört er zu denen, die sich selbst rasieren, darf er sich nicht selbst rasieren. Was er auch tut oder nicht tut, es ist falsch.
Mit der Entdeckung des ersten dieser Widersprüche im Frühjahr 1901 war mein ungetrübtes Logikerglück unwiderruflich zu Ende.
Auch sein Liebesglück, seine erste 1894 geschlossene Ehe mit Alice Pearsall Smith zerbricht. Die Mathematik kann der Wahrheitssucher nach jahrelanger Arbeit reparieren, mit einem Trick und mehr schlecht als recht. Und zwar in seinem Meisterstück, den monumentalen Principia Mathematica. 3 gewichtige Bände mit dem älteren Kollegen und Freund Alfred North Whitehead zwischen 1910 und 1913 publiziert.
Als wir das Manuskript schließlich zur University Press bringen wollten, musste ich dazu eine altmodische, 4-rädrige Droschke mieten. So groß und schwer war es.
Russell musste Objekte wie den Barbier ausdrücklich verbieten. Der gesunde Menschenverstand sagt einfach, solche Barbiere sind Unsinn. Doch mit dem Verbot war Russell vom Weg der Logik abgewichen, in sumpfiges Gelände. Die Vernunft der Sprache hatte sich als weiser erwiesen als die Logik. Das Meisterwerk war im Grunde gescheitert. Aber was für ein Scheitern! Nie zuvor hatte jemand tiefer analysiert, wie Verstand, Logik und Mathematik voneinander abhängen. Nur um welchen Preis?
Wenn man bei abstrakter Arbeit etwas Gutes zustande bringen will, dann muss man sich damit abfinden, dass das menschliche Gefühl in einem getötet wird. Man errichtet ein Denkmal, das zugleich ein Grabmal ist, worin man sich willentlich selbst einscharrt. Von der damit verbundenen Überanstrengung erholte sich mein Verstand nie mehr ganz. Zum Teil, wenn auch keineswegs allein, ist dies der Grund für den Wechsel in meiner Tätigkeit.
Der 40-Jährige wendet sich von der idealen zur realen Welt, von der Mathematik zu den Menschen, vom Gedanken zum Glück, dem eigenen und dem der anderen. Für sich sucht er weiterhin Liebe in 4 Ehen und weiteren Verhältnissen. Skandal schreien alle scheinheiligen Moralisten. Russell kümmert das wenig.
Ich verdanke den Frauen, die ich geliebt habe, viel. Ohne sie wäre ich viel engstirniger gewesen.
Aber mit der Liebe geht es ihm wie mit der Logik. Die perfekte Liebe findet er ebenso wenig wie die perfekte Logik. Und mit dem Ersten Weltkrieg sieht sein wacher Verstand fassungslos die Welt in kollektivem Hass und Wahnsinn versinken.
I have at times been paralyzed by skepticism.
Manchmal war ich von Skepsis wie gelähmt, manchmal zynisch oder gleichgültig. Doch als der Krieg kam, fühlte ich mich wie von Gottes Stimme gerufen. Ich wusste, es war meine Aufgabe zu protestieren, wie aussichtslos dieser Protest auch sein würde. Meine ganze Natur begehrte auf. Als Verfechter der Wahrheit widerte mich die nationale Propaganda aller Kriegsnationen an. Als Verfechter der Zivilisation ekelte mich die Rückkehr zur Barbarei. Als Mann mit verhinderten Vatergefühlen zerriss mir das Massaker an der Jugend das Herz. Ich nahm kaum an, dass der Widerstand gegen den Krieg viel nützen würde, aber ich fühlte, dass die noch Aufrechten Standfestigkeit zeigen sollten.
Als Russell 1918 die amerikanischen Verbündeten beleidigt, so sieht es zumindest die patriotische Justiz Englands, geht er für 6 Monate hinter Gitter. Als Bruder eines Lords allerdings per Taxi und in eine Zelle erster Klasse. Das Etikett Pazifist lehnt Russell jedoch kategorisch ab, trotz seines Widerstands.
Ich war niemals im theoretischen Sinne Pazifist. Der Erste Weltkrieg schien mir von allen Seiten eine bloße Dummheit. Beide Seiten hätten den Krieg vermeiden können. Im Zweiten Weltkrieg hatte ich eine andere Meinung. Ich liebe den Totalitätsstaat gar nicht. Den Despotismus liebe ich nicht. Das ist meine Meinung. Und diese Meinung habe ich schon während des Ersten Weltkriegs ausgesprochen. Ich habe damals gesagt, ich bin nicht gegen alle Kriege, nur gegen diesen Krieg. In gewissen Fällen scheint mir der Krieg ganz und gar nötig.
Zwischen den Weltkriegen, im Zweiten Weltkrieg und danach, schreibt Russell. Er schreibt, um zu überleben. Für seinen Lebensunterhalt, denn sein ererbtes Vermögen hat er fast vollständig verschenkt. Und für eine lebenswerte Welt.
Gegen Wahnsinn jeder Art. Er hasst Kommunismus und Nazi-Ideologie, verurteilt aber auch die Bombardierung Dresdens als Barbarei. Er protestiert gegen den Atomkrieg. 1955 im Einstein-Russell-Manifest, 1957 mit der Pugwash-Konferenz, 1958 in Briefen an Chruschtschow und Eisenhower, 1961 beim Sit-in auf dem Trafalgar Square, unübersehbar sein weißhaariges Adlerprofil, und 1966-67 mit Jean-Paul Sartre als Vorsitzender des Vietnamkrieg-Tribunals gegen die USA. In zahllosen Büchern, Zeitungsartikeln, Vorträgen, Radioessays kämpft er für eine gerechte, soziale und friedliche Welt, hin und her gerissen zwischen analytischem Verstand und Mitgefühl.
Wegen gewaltlosen Widerstands gegen die Staatsgewalt landet er mit fast 90 Jahren noch einmal kurz im Gefängnis. Diesmal fährt der Lord und Nobelpreisträger für Literatur in der grünen Minna vor. Unbeirrt in seinem Kampf stirbt der dritte Earl of Russell am 2. Februar 1970, 97 Jahre alt. Seine Autobiografie, deren letzter Band im Jahr zuvor erschien, schließt er, trotz Niederlagen und Verzweiflung, im Glauben an eine bessere Welt.
But beneath all this load of failure, I am still conscious of something that I feel to be victory.
Unter der ganzen Last meiner Fehlschläge erkenne ich immer noch etwas wie Sieg. Ich mag mir die absolute Wahrheit falsch vorgestellt haben, aber ich glaubte zu Recht, dass es sie gibt. Ich mag den Weg in eine Welt freier und glücklicher Menschen unterschätzt haben, aber ich nahm zu Recht an, dass eine solche Welt möglich ist und dass es sich lohnt, dafür zu leben. In diesem Glauben hat mich die Welt trotz all ihrer Gräuel nicht erschüttern können.
These things I believe, and the world for all its horrors has left me unshaken.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmar an Bertrand Russell, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.